Ja, so, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Ja, was für ein Kuddelmuddel. Also, ich bin jetzt, das hier ist die Folge 89. Und, ja, das ist der zweite Mal, dass ich die Folge 89 einspreche, weil die ist irgendwie verschwunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die jetzt schon mal gesprochen habe. Also, vielleicht war die missglückt. Also, ich habe die. Auf jeden Fall ist sie weg. Also, Folge 89 war jetzt nicht auf meiner Festplatte und deswegen spreche ich die jetzt interessanterweise. Also, in Lorette Mar und danach kommen noch Folgen von Reisen, die ich gemacht habe. Ja, also die Chronologie ist jetzt auf Futsch. Der Tod habe ich in Dortmund gesprochen. Also es ist alles ein einziges Chaos. Aber da kann man nichts machen. Die Leben ist halt öfter mal chaotisch, ne? Und ja, das Thema sollte sein, ist Gott an die Zeit und an die Logik gebunden? Also so ein Doppelthema, ne? Also die Zeit und die Logik. Ja, und da fange ich erstmal mit der Zeit an. Weil da bin ich am unsichersten, ne? Also, ja, da bin ich halt am unsichersten, weil ich mir Gott nur in der Zeit vorstellen kann. Ja, also glaube ich ehrlich gesagt, dass Gott also an die Zeit gebunden ist, nicht, aber sich freiwillig sozusagen in die Zeit einordnet. Es ist wirklich verrückt. Ich habe diese Folge schon mal gesprochen. Aber vielleicht hatte ich dieses Thema auch nur kurz thematisiert und dann beschlossen, ein eigenes Thema auszumachen. Das kann natürlich sein. Okay, aber ist ja kein Problem. Wir machen das zweite Mal. Ich weiß natürlich nicht bei beiden, was richtig und was falsch ist, aber ich kann mal kurz, ich werde kurz mehrere Sachen vorstellen, um dann selber das für mich klar zu kriegen. Denn die Frage ist ja, verändert sich Gott? Ne? Also, ja, das hat viel mit Zeit zu tun und mit Logik. Okay, aber die Frage werde ich hintereinander angehen müssen. Wir fangen aber wirklich mit der Zeit an. Oder mit der Logik? Wir fangen mit der Logik an. Also, bei der Logik ist es ganz klar, gibt es ganz klar zwei große Strömungen der Philosophie. Ja, es ist natürlich ärgerlich, dass ich das alles wiederholen muss, weil ich das schon mal gesagt habe. Aber, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und ich bin jetzt auch hier, gerade in Lorette Mar, in einem ziemlichen Relax-Modus und da hält sich mein Ärger dann doch in Grenzen, vor allem, weil ich hier auf das schöne Mittelmeer hinaus gucke. Und, okay, also Zeit. Es gibt verschiedene Ansätze, was Zeit ist, aber im Gegensatz zur Logik ist also völlig unbestritten, dass Gott die Zeit definitiv erschaffen hat, ne? Also die Zeit war nicht immer da, sondern die Zeit ist halt Teil des Universums und Gott hat die Zeit mit dem Universum zusammen erschaffen. Da gibt's gar keinen Konsens, ne? Also gar keinen Diskurs, ne? Also kein, was ist denn das Gegensatz von Konsens? Dissens, genau, da gibt's keinen Dissens. Also Gott hat die Zeit erschaffen, ne? Gott ist ein ursprünglich zeitloses Lebewesen, hat ja schon immer existiert, ne? Wurde nicht erschaffen und hat dann die Zeit aus dem Nichts erschaffen. Zusammen mit dem Universum, da sind die ja auch mit den Physikern d'accord, ne? Weil die Physiker glauben ja auch, dass am Beginn des Urknalls die Zeit erst entstanden ist, ne? Also vorher gab es die nicht. Ja, und dann gibt es zwei Ansätze, die gibt es in allen Kulturen. In Griechenland, da ist ja alles Philosophische schon irgendwann mal gedacht worden. Da gab es auch diesen Gegensatz. Ich glaube, der eine war der Heraklit und der andere der Demokrit. Glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Müsst ihr nachgucken. Also Heraklit hat, glaube ich, gesagt, alles fließt, ne? Also man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Die Zeit ist etwas Fließendes, also das ist nicht die Zeit, sondern das Universum fließt halt, das entwickelt sich, ne? Und der Gegenpart ist Demokrit, soweit ich weiß, der hat gesagt, alles ist statisch, alles ist fest, ne, alle, nichts verändert sich letztendlich, ne? Also der eine sagt, die Veränderung ist sozusagen, gehört zum Universum dazu, und der andere sagt, die Veränderung ist nur eine Illusion, ne? Also nichts verändert sich, ne? Und da gibt es auch diese beiden Gottesbilder, ne? Also ein fließender Gott, der sich in der Zeit bewegt, und ein statischer, unbeweglicher Gott, ne? Statisch, unbeweglich ist natürlich für uns Menschen etwas Erhabenes, ne? Weil wird von uns so wahrgenommen. Liegt wahrscheinlich an dem Kontrast zu uns selber, ne? Wir stehen ja überhaupt nicht über der Zeit, ne? Wir vergehen in der Zeit sozusagen, ne? Die Zeit ist etwas, ein Fluch, ist ja auch ein Fluch für uns, ne? Wir sind ja überhaupt nicht statisch, ne? Sondern wir zerfallen langsam. Also das ist jetzt übertrieben, aber wer älter wird, der weiß, ein Lied davon zu singen, dass natürlich das Alter nichts anderes als ein Zerfallsprozess ist, ne? Und wir sind überhaupt nicht erhaben, ne? Wir vergehen in der Zeit. Und deswegen hat Erhabenheit für uns etwas Heiliges, ne? Also etwas, was bleibt, ne? Weil wir in dem Bewusstsein leben müssen, dass wir halt nicht bleiben, ne? Also jedenfalls nicht in dieser Welt. Und deswegen deswegen verehren wir wahrscheinlich auch so dieses Alte, ne? Was Altes wird von uns ja ein Stück weit auch verehrt. Also jetzt nicht Menschen, sondern, was weiß ich, Häuser und so, ne? Okay, ja, das sind also die zwei Gegensätze, die Asiaten auch kennen. Ich glaube, die Buddhisten sind auf dem Statik-Trip, ne? Also so Demokrit-mäßig unterwegs, und die Hinduisten sind so Heraklit-mäßig unterwegs. Alles fließt, ne? Oder umgekehrt, das weiß ich nicht. Ich kenne mich in der asiatischen Kultur ja nicht so aus, aber die haben auch beides. Also die nehmen auch in der Meditation, das ist ganz interessant, das dann auch unterschiedlich wahr, ne? Also die Buddhisten, die meditieren, die nehmen die Welt halt als statisch und Zeit als Illusion wahr, ne? Und Hinduisten nehmen alles ist im Fluss wahr, ne? Ja. Gut, was wird von mir favorisiert? Eindeutig das Fließende, ne? Nicht, weil das jetzt besser zum Evolutionismus passt, also den lehne ich ja explizit ab, ne? Aber zufällig passt dieses Fließende von Heraklit auch mehr zu dem Naturalismus, ne? Die Naturalisten nehmen ja die Natur auch etwas Fließendes wahr als Kausalkette, ne? Das ist halt was mit dieser Fließbewegung, ne? Und die Evolution wird ja auch so gedacht, ne? Wo sie ja eigentlich nicht mehr fließt, ne? Aber egal. Es ist also dieses naturalistische Weltbild ist mehr so, die Welt ist im Fluss, ne? Und was die Physiker zur Zeit sagen, das weiß ich nicht, aber die Zeit ist halt eine Dimension, ne? Ich glaube die vierte, ne? 1, 2, 3, A mal B mal C, ne? Und dann kommt halt noch die Zeit dazu, als eine vierte Dimension. Die kennen aber noch viel mehr Dimensionen, die man sowieso mit dem Hirn nicht mehr erfassen kann. Gut. Was hat Gott jetzt in dem ganzen Spiel zu tun? Nun Gott, die Frage ist, ist Gott an die Zeit gebunden oder nicht? Und da habe ich ein Irrtum bin ich erlegen. Deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das Thema Zeit nochmal aufzurollen. Ich war ja der Meinung, Gott ist an die Zeit gebunden, weil der Mensch halt einen freien Willen hat und das erfordert, dass der Gott nicht weiß, wie ich handle. Ne? Also, ich handle ja frei, ich entscheide mich jetzt, was weiß ich, auf den Balkon zu gehen, das Mittelmeer zu gucken. Habe ich gerade gemacht. Und das kann Gott nicht voraussehen, ne? Also, das kann er nicht berechnen, weil das nicht determiniert ist, ne? Ich habe ja einen freien Willen. Ich habe mich frei entschieden, auf den Balkon zu gehen, und da kann Gott nichts vorausberechnen. Ja, und da hat mir bei Jesus.de eine Posterin auf den, das ist natürlich ein Denkfehler, ne? Also wenn Gott nicht an die Zeit gebunden wäre, dann, ich gehe jetzt nochmal auf den Balkon. Kann Gott zwar nicht vorausberechnen, dass ich die Entscheidung fälle, auf den Balkon zu gehen, ne? Das kann er nicht berechnen, weil ich habe ja einen freien Willen. Aber, also das ist ja nicht determiniert, aber er kann. Natürlich, wenn er nicht an die Zeit gebunden wäre, wüsste er halt, der Oliver ist auf den Balkon gegangen, ne? Und wenn ich nicht auf den Balkon gegangen wäre, hätte er halt gewusst, dass ich nicht auf den Balkon gegangen bin, ne? Das ist natürlich schwer vorstellbar, weil wir an die Zeit gebunden sind, ne? Aber es ist ohne weiteres denkbar. Ja, also die Zeit, die Unabhängigkeit von der Zeit und Gott widerspricht sich definitiv nicht. Da war ich einem Denkfehler erlegen. Da bin ich jetzt nicht wirklich für verantwortlich, weil das hat irgend so ein Philosoph aus der Aufklärung, hat das auf das Tapet gebracht und aus dem Internet, da habe ich es dann her, ne? Aber es ist definitiv falsch, ne? Also, ich kann einen freien Willen haben und Gott kann trotzdem voraussehen, weil wenn er halt nicht an die Zeit gebunden ist, ne? Gut, das ist, war so ein Denkfehler. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Gott an die Zeit gebunden ist. Und zwar nicht gebunden ist, denn er ist ja allmächtig, ne? Aber sich freiwillig der Zeit unterworfen hat. Denn ein zeitloser Gott hat schon ein paar Probleme. Erstens kann ein zeitloser Gott natürlich ganz schwer mit dem Menschen kommunizieren, ne? Er muss sich, wenn er mit mir kommunizieren will, und das tut er ja im Gebet, in meinen Zeitstrom begeben. Sonst können wir ja nicht kommunizieren, ne? Also das ist, glaube ich, philosophisch, weiß ich nicht, ob das jetzt wasserfest ist, aber doch, das ist, denke ich mal, ziemlich wasserfest. Ne? Ein Gott, der mit mir reden will, der sich auf mich als Mensch einlassen will, der muss sich ja in den Zeitstrom begeben, sozusagen. Ne? Und das Zweite, und Gott hat sich ja in den Zeitstrom begeben, als er zum Beispiel ganz Mensch geworden ist. Ne? Das ist klar, wie Jesus gab es ja die Zeit. Ne? Und zweitens, da muss ich also einen Zeitstrom begeben. Ach ja, Weiterentwicklung. Die Frage ist ja, das ist dann so ein Nebenaspekt, aber es ist ja eine interessante Frage, entwickelt Gott sich weiter? Das ist eine Vollkommenheitsproblematik. Ne? Wenn Gott vollkommen ist, ne? Also vollkommen, dann bräuchte er sich ja definitiv nicht weiterzuentwickeln. Dann wäre er fertig. Ne? Vollkommen ist ja fertig. Das widerspricht sich, weil erstens wird uns ja in der Bibel von einem Gott berichtet. Ich möchte mich jetzt nicht auf die Bibel berufen auf einmal. Ne? Aber ein Mensch, der mit mir kommunizieren möchte und sich auf mich einlassen möchte, und Gott ist ja so ein Mensch, ne? Gott ist ja ganz Mensch auch, ne? Der muss bereit sein, sich zu verändern. Also, ne? Und deswegen heißt es, er muss unvollkommen sein. Das ist wirklich wichtig. Und der zweite Widerspruch ist natürlich, warum ist Gott ganz Mensch geworden, aus Liebe zu den Menschen, wenn er vollkommen ist? Ne? Das macht ja dann gar keinen Sinn. Der wollte sich ja durch den Prozess ganz Mensch zu werden und er hat sich auch durch diesen Prozess verändert. Und das macht ja keinen Sinn, wenn er vollkommen ist. Es macht nur dann einen Sinn, wenn man sich Gott wirklich zeitlos vorstellt, dann wäre das möglich. Dann würde ja Gott sich unabhängig von der Zeit weiterentwickeln, ne? Also, er wäre ja dann zu allen Zeiten auch Jesus gewesen. Das ist echt schwierig vorstellbar, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn Gott im Strom der Zeit sich bewegt, dann würde mit Jesus aus der Zweifaltigkeit, ne, Gott und Heiliger Geist, eine Dreifaltigkeit. Vorher war es nur eine Zweifaltigkeit. Wenn Gott nicht an die Zeit gebunden ist, sich also zeitunabhängig sozusagen, dann war Gott immer auch schon Jesus, ne, weil das praktisch in die Zeit dann mit Gott zurückgewandert ist. Also, er ist ja nicht an die Zeit gebunden, es ist nicht gewandert, aber warum muss ich das ja so vorstellen? Weil wir denken ja nochmal eben in diesem Zeitstrahl, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Da bin ich völlig zerrissen. Also ich habe dann, was heißt zerrissen, ist Quatsch, das ist jetzt für mich kein, das ist ja nur ein intellektuelles Problem, das ist ja für mein Gottesbild ziemlich egal. Da bin ich also nicht zu einem Ergebnis gekommen, ne? Also ich weiß nicht, ob Gott, jetzt sich im Zeitstrahl bewegt, ja, oder zeitunabhängig, ne? Also dann hätte er allerdings quasi einen eigenen Zeitstrahl, ne? Also man muss sich dann schon, weil Weiterentwicklung ist nur mit der Zeit möglich. Man braucht also Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Dann hätte Gott praktisch einen eigenen Zeitstrahl. Das kann man sich natürlich nicht vorstellen. Aber deswegen ist er ja halt auch Gott. Also man kann sich ja auch dieses, ich kann mir das nicht vorstellen und deswegen kann es nicht wahr sein, das ist natürlich ein Trick, den Naturalisten gern anwenden. Also ich kann mir die Physik auch nicht mehr vorstellen. Die rechnen mit 12 Dimensionen, ne? Also viel Spaß beim Vorstellen, ne? Happy. Na, geht, kann man sich auch nicht vorstellen. Also die Physik kann man so, und Gott, das kann man sich natürlich nicht vorstellen mit der Zeiterei. Aber dann wäre es so, dass Jesus Christus immer schon ganz Gott war, Gott also sozusagen einen eigenen Zeitstrahl hat bei seiner Weiterentwicklung. Aber er kann nicht zeitlos sein. Ne? Er kann nicht zeitlos sein. Er bewegt sich auf einem Zeitstrahl in Richtung Vollkommenheit. Ja, das sind also die Möglichkeiten. Was ich favorisiere, ist ganz klar, Gott bewegt sich mit uns Menschen in der Zeit. Und zwar freiwillig. Das heißt, durch die Geburt Jesus wurde aus der heiligen Zweifaltigkeit die heilige Dreifaltigkeit. Das gibt natürlich ein paar theologische Probleme, ne? Also das haupttheologische Problem ist, dass Gott dann natürlich erst seit Jesus weiß, was ganz Mensch zu sein überhaupt heißt, ne? Das ist natürlich bitter für die 500.000 Jahre davor, die Menschen schon gelebt haben, ne? Aber es kann ja auch sein, na, das ist jetzt aber Spötenkickerei, aber kann ja durchaus sein, dass Gott das Experiment, ganz Mensch zu werden, bei Jesus nicht das erste Mal durchgeführt hat, ne? Wissen wir ja alles nicht. Ist ja auch letztendlich wurscht, ne? Das ist ja mehr so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, dass sich 500.000 Jahre davor die Menschen nicht über das Privileg verfügen, zu einem Gott beten zu dürfen, der mal ganz Mensch war. Aber es wäre wirklich der Witz in Tüten, wenn Gott sich nicht schon früher offenbart hätte. Ne? Also für die Menschheit gibt es halt, wie gesagt, schon viel länger. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Es kann ja sein, dass Gott schon mal das Experiment, ganz Mensch zu werden, gestartet hat. Ne? Wir wissen das ja nicht. Und es ist ja leider Gottes über die ersten 500.000 Jahre der Menschheitsgeschichte de facto nichts überliefert. Ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich nicht freiwillig auf das Experiment Zeit einlässt. Ne? Also Gott fließt, hat die Zeit erschaffen. Ne? Und das ist übrigens Konsens, da gibt es keinen Dissens unter Theologen. Ne? Gott hat die Zeit erschaffen und hat sich ihr danach freiwillig untergeordnet, also fließt mit der Zeit. Glaube ich halt dran. Muss aber nicht stimmen. Wie gesagt, theologisch ist auch das andere denkbar, ne? Muss ja nichts von dem, was ich sage, stimmt, aber es wäre mit meinem Gottesbild auch locker zu vereinbaren, wenn Gott halt nicht an die Zeit gebunden wäre. Das wäre überhaupt kein Problem, aber er muss seinen eigenen Zeitstrahl haben, ne? Weil er ist nicht vollkommen. Ne? Gott ist nicht vollkommen. Er ist so vollkommen, wie man sich als Mensch überhaupt etwas vorstellen kann. Also er ist verdammt dicht an der Vollkommenheit dran. Ne? Aber er ist nicht vollkommen. Und er ist auch nicht zeitlos. Also er kann nicht zeitlos sein, weil entwickeln ist nur in der Zeit möglich. Ne? Und er muss einen Zeitstrahl haben. Ne? Klar? Also ganz klar, Heraklit, alles fließt, auch Gott fließt, ne, aus der Vergangenheit in die Zukunft. Entweder aus unserer Vergangenheit in unsere Zukunft oder aus seiner eigenen Vergangenheit. Also er kann ja sein, dass er einen eigenen Zeitstrahl hat. Ne? Gut. Und das macht er natürlich freiwillig. Ne? Das ist klar, er ist ja mächtig. Also wenn er keinen Bock auf die Zeit hätte, dann könnte er es auch rückwärts laufen lassen. Oder was weiß ich, er kann alles machen. Ne? Das hat ja die Allmächtigkeit so an sich. Also das ist klar, er könnte die Zeit auch wieder abschaffen, ne, wenn er da keinen Bock drauf hat. Und er kann auch vielleicht die Zeit im Paradies in einem anderen Tempo laufen lassen. Das wissen wir ja alles nicht. Ne? Also das ist jetzt unwichtig. Ne? Aber er hat sich hier auf der Welt, wenn er in der Welt ist, und er ist ja in der Welt, ne, dann fließt er mit der Zeit. Ne? Außerhalb der Welt kann natürlich sein, dass er da seinen ganz eigenen Zeitstrahl hat. Ne? Gut, deswegen ist es ja ein Mysterium. Okay, jetzt haben wir die Zeit, glaube ich, abgefrühstückt und sind damit auch fertig, ne? Also wie gesagt, ich stelle mir einen fließenden Gott vor, keinesfalls zeitlos, einen unvollkommenen Gott, der so vollkommen ist, wie man sich überhaupt Vollkommenheit denken kann, aber nicht komplett vollkommen. Sonst hätte er ja zum Beispiel nicht das Experiment starten müssen, ganz Mensch zu werden. Weil ich ja glaube, dass er das aus Erfahrungsgründen gemacht hat, um etwas zu lernen, aus Liebe zu den Menschen, ne? Und halt nicht an die Erbsünde glaube. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ne? Das könnte man, die Erbsünde könnte man sich dann auch mit einem vollkommenen Gott vorstellen. Ne? Der müsste sich ja nicht, er hat das ja dann nicht gemacht, um sich zu. Obwohl, selbst die Erbsündentheoretiker, er hat das ja gemacht, weil er nicht vergeben konnte. Er musste ein Opfer bringen. Ne? Also sogar die Erbsünde erfordert einen Gott, der nicht in der Lage ist, einfach so zu vergeben. Also einen unvollkommenen Gott. Ne? Also, müsste mal drüber nachdenken. Aber egal. Wie gesagt. Ich glaube nicht, dass Gott vollkommen ist. Aber schon ziemlich dicht dran. Gut, kommen wir jetzt zu der Logik. Da gibt es einen Dissens. Ne? Also es ist kein Konsens. Gott hat die Logik erschaffen. Das ist eher momentan so theologisch-philosophisch die nicht so favorisierte Version. Ne? Also die favorisierte Version ist, dass Gott die Logik in sich hat. Also die Logik kommt aus Gott heraus. Gott existiert ja schon immer und er hatte die Logik schon immer in sich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Gott hat die Logik immer schon in sich und hat dann auch logisch gehandelt, logischerweise. Das ist jetzt ein doppelt gebrobelter, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die zweite Möglichkeit ist, Gott hat die Logik erschaffen, genauso wie die Zeit. Ne? Es gab am Anfang nichts und Gott war auch nichts. Also er war schon, aber er hatte die Logik nicht in sich. Er hat sie erst geschaffen, um die Welt zu strukturieren. Also, das sind die zwei Möglichkeiten. Bei Jesus.de und in der Philosophie wurde eindeutig das favorisiert. Da war so ein Vertreter von der Gott ist an die Logik gebunden. Weil er sie in sich hat. Das ist auch bei der TDC-Frage wichtig. Also die TDC-Frage kann nämlich gelöst werden, oder Leibniz glaubte sie gelöst zu haben, dass Gott also an die Logik gebunden ist, weil er sie in sich hat. Also man muss natürlich vorsichtig sein. Die Philosophen wollten natürlich nicht sagen, Gott ist an etwas Äußerliches gebunden. Das macht ja keinen Sinn, ne? Also Gott ist an die Logik gebunden. Und deswegen konnte er nur diese Welt schaffen, weil das die logisch bestmögliche logische Welt ist. Also er musste die Gesetze der Logik einhalten. Und das war beim Erschaffen der Welt, hat das dazu geführt, dass die Welt halt so aussieht. Naja, er musste halt eine Welt erschaffen, die den Gesetzen der Logik folgte, weil diese Logik ihm halt immanent ist. Und deswegen gibt es das Böse. Nicht das Böse, das ist ja die Wahlfreiheit des Menschen, sondern das natürliche Übel. Das ist der Grund. Ne? Also das ist der Grund, warum es das natürliche Übel gibt. Damit hat man natürlich Gott aus der Schusslinie gezogen, ne? So ein bisschen. Die TDC-Frage ist ja oft der Versuch, also die Verteidiger Gottes versuchen halt oft, Gott aus der Schusslinie zu ziehen. Ne? Also ihn von der Verantwortung entbinden. Und wenn Gott an die Logik gebunden ist, ist er natürlich in vielen Punkten nicht verantwortlich. Leuchtet ein, ne? Klar. Er trägt natürlich viel mehr Verantwortung, wenn er die Logik auch neu erschaffen hat. Ne? Logo. Ne? Das ist also logisch. Gut, ich bin philosophisch gesehen eine Außenseiter. Und das Unfehlbarkeitsparadox. Ja, genau, zwei Sachen müssen da noch. Er ist damit nicht mehr allmächtig. Da hat auch der Verteidiger, dass die Logik ihm immanent ist, also Gott immanent ist, musste das zugeben. Er ist damit nicht mehr allmächtig. Gott hat dann aufgehört, allmächtig zu sein. Denn er muss den Gesetzen der Logik folgen. Wir haben ja das Allmächtigkeitsparadoxon, ne? Ein Gott, der allmächtig ist, kann einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann und ihn anschließend hochheben. Also, Gott erschafft einen Stein, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann, und hebt ihn hoch. Ne? Das kann der Gott, von dem Jesus die Ä-Typen nicht. Ne? Das kann er nicht. Das ist ja ein Verstoß gegen die Logik. Und Gott kann nach Meinung dieses Jesus.de-Protagonisten und nach dem Hauptströmung der Philosophie nicht diesen Stein hochheben. Ja, weil das ein Verstoß gegen die Logik wäre. Wenn Gott jetzt nicht an die Logik gebunden wäre, dann würde er einfach sagen, poing, kein Problem, ich erschaffe einen Stein, der so schwer ist, dass ich ihn nicht hochheben kann, und heb ihn anschließend hoch. Ne? Er setzt dann einfach die Gesetze der Logik außer Kraft. Das ist ja gar kein Thema. Ne? Wenn man nicht an die Logik gebunden ist, ist das ja problemlos möglich. Also der Gott, der dem die Logik immanent ist, ist nicht allmächtig. Also nur so annähernd allmächtig. Das ist ja auch gar kein Problem. Ich meine, man kann ja die Eigenschaften Gottes auch ein bisschen, wenn man merkt, dass die philosophisch nicht haltbar sind. Ne? Also Gott kann da nicht widersprüchlich handeln. Ne? Also Widersprüche ist nachvollziehbar. Immanuel Kant hat an einen solchen Gott geglaubt. Ne? Also Immanuel Kant, der übrigens in meiner Achtung immer mehr sinkt, weil ich jetzt viel von ihm gelesen habe, der Typ war halt höchst unspirituell, ne? Also so ein Vernunftapologet, ne? Und dieser Vernunftapologeten, da könnt ihr mal die Französische Revolution bestaunen, die von Immanuel Kant übrigens auch sehr begrüßt wurde, die sind natürlich auch ein bisschen blutrünstig unterwegs und sehr kalt, ne? Also die reine Vernunft, die hat hier Kant auch kritisiert, aber wer das Mystische, das Spirituelle zu kurz kommt, und Gottes, der Kant-Gottesbild ist halt sehr stark Vernunft geprägt. Also mit katholischen Prozessionen hatte der es nicht so. Ne? Er war Protestant von Scheitel bis zur Sohle, aber sogar unter den Protestanten noch ein verdammt unmystischer. Ne? Ja, das ist leider so. Okay. Ja, also ich vertrete eine Außenseiterposition. Ich glaube nämlich, dass Gott die Logik erschaffen hat. Na, genauso wie die Zeit. Gott hat die Gesetze der Logik erschaffen. Und er hält sich dran. Genauso wie er in den Fluss der Zeit sich freiwillig einsortiert hat. Ne? Also er fließt mit uns, mit der Zeit mit. So hält er sich auch an die Logik. Freiwillig allerdings. Er muss das nicht. Ne? Er muss sich nicht an die Logik halten. Wenn er das nicht wollte, dann wird er das nicht tun. Ne? Aber er tut's freiwillig. Ne? Also er tut's freiwillig, er hält sich an die Gesetze der Logik. Er handelt nicht unlogisch. Wir können bei Gott davon ausgehen, dass er sich, dass er nicht widersprüchlich handeln wird. Ja, und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass es für diesen Widerspruch der Theodizee-Frage eine Lösung gibt, die Gott mir, wenn ich gestorben bin, mitteilen wird. Wenn ich das wünsche. Vielleicht ist mir auch nicht mehr so wichtig. Kommt vielleicht auch darauf an, wie ich sterbe. Aber es gibt natürlich sicher Leute, die starke Bedürfnis haben, eine Antwort auf die Theodizee-Frage des natürlichen Übels zu bekommen. Also ich habe dieses starke Bedürfnis allein deswegen schon nicht, weil ich noch nicht, aber das kann sich ja ändern, ne? Sehr unter dem natürlichen Übel gelitten habe. Ne? Die Krankheiten und die Verheerungen, die ich so erlebt habe, die, also natürliches Übel, menschlich vom Menschen gemachtes Übel habe ich einiges erlebt, aber natürliches Übel nicht. Und deswegen steht die Frage nicht für mich so existenziell im Vordergrund, aber wenn ich eine Antwort wünschte, und je älter ich werde, umso mehr drückt das natürliche Übel doch langsam auch in den Vordergrund. Ne? Ich entwickle halt auch gesundheitliche Probleme. Dann werde ich die von Gott bekommen. Ne? Also, er hat eine Antwort, die diesen Widerspruch aufhebt und die mich, wie ich in einem wirklich schönen, YouTube-Video von irgendeinem Pfarrer, Worthaus heißt das, glaube ich, Worthaus Predigen, Theodizee, gibt das mal ein, da findet er das, gehört habe, die mich ruhig und friedlich machen wird, also die diesen Widerspruch halt auflöst, ne? Die mich ruhig und zufrieden mit dieser Antwort zurücklassen wird. Aber ich als Mensch kann diese Antwort nicht finden. Also dieser Widerspruch ist nicht vorhanden. Der wird von mir nur gesehen. Aber wie dieser Widerspruch aufgelöst wird, das weiß ich halt nicht. Ne? Es ist aber keine Lösung, die gegen die Logik verstößt. Einfach weil Gott sich freiwillig an die Logik halt hält. Ne? Also Gott hat die Logik erschaffen. Die ist ihm nicht immanent. Erhöht natürlich die Verantwortung Gottes. Ne? Ganz klar. Damit ist Gott sehr, sehr weit verantwortlich. Damit ist Gott einfach komplett verantwortlich für alles, was auf der Erde passiert. Ne? Und damit ist natürlich Leibniz logisch bestmögliche Welt hinfällig. Ne? Also Gott hätte eine perfekte Welt erschaffen können mit einer anderen Logik. Ne? Ja. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ist natürlich eine ganz kurze Folge, aber. Und das ist eine Folge, die ich meiner Meinung nach auch zweimal gesprochen habe. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Gut, ja, dann hören wir jetzt auch schon wieder auf. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 89. Es ging um die Frage, ist Gott an die Zeit und an die Logik gebunden? Ja? Und diese Frage habe ich natürlich wieder brillant beantwortet. Ne? Also ich habe sie nicht beantwortet, weil die kann man natürlich nicht beantworten. Aber ich habe da ein paar Ideen zugebracht. Ja, wenn euch das gefallen hat oder nicht gefallen hat, wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen, ihr könnt ja auch Fragen stellen. Ne? Fragen Sie, dann braucht ihr mir nur zu schreiben. Ne? An eilig-podcast.yahoo.de, eilig-podcast.yahoo.de, eilig-podcast.yahoo.de. Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Goski.